Ja, es gab schon immer bekannte Prediger. In England gab es einen Prediger, der hieß Latimer. Der lebte im 16. Jahrhundert, war auch ein protestantischer, evangelischer Pastor. Er hatte einmal das Vorrecht, vorgeladen zu werden zum Predigen, oder mehrmals wahrscheinlich, aber mindestens das erste Mal, vor Heinrich dem VIII., dem König. Das war der, dessen Frauen öfters mal einen Kopf verloren haben. Dieser König war das. Und als er da predigen wollte, wusste er schon, die Botschaft, die er da sagen muss, ist nicht die Botschaft, die der König wahrscheinlich hören möchte. Und dann musste er so ein bisschen in sich gehen, was er tun sollte. Und er begann seine Predigt, ich finde es genial, aber sehr herausfordernd. Er hat in der Predigt als Beginn gesagt, Latimer, Latimer, so hieß er selber, erinnere dich daran, dass du vor dem hohen und mächtigen König Heinrich dem VIII. Sprechen wirst, der die Macht hat, dich ins Gefängnis zu schicken. Er kann dir den Kopf abschlagen lassen, wenn es ihm gefällt. Wirst du auch sagen, was die königlichen Ohren beleidigen könnte? Und dann hielt er inne und fuhr fort, Latimer, Latimer, erinnere dich daran, dass du vor dem König der Könige und dem Herrn der Herren sprechen wirst, vor ihm, vor dessen Thron auch Heinrich der VIII. Steht, vor ihm, vor dem du eines Tages selbst Rechenschaft ablegen musst. Latimer, Latimer, sei deinem Meister treu und verkünde das Wort Gottes. Das hat er dann auch gemacht. Und er wurde später auch umgebracht, nicht von dem Heinrich dem VIII., aber von seiner Tochter. Er hat wohl manchmal zu deutlich gesagt, was der König oder die Königin nicht hören wollten. Warum erzähle ich die Geschichte? In der gleichen Situation befindet sich Stephanus. Wir haben das vielleicht noch vom letzten Mal im Ohr, als es um die Apostelgeschichte ging. Die Predigt heute beginnt mit drei Worten, die wir einmal lesen, wenn ihr einmal klickt. Ist das so? Der Hohepriester stellt diese drei Worte dem Stephanus. Und es sind zwar nur drei Worte, aber die entscheiden über alles, nämlich über Leben und Tod von dem Stephanus. Je nachdem, wie er antwortet, kostet es ihn den Kopf oder die Leute lassen sich überzeugen, dass er doch nicht so schlimm ist, wie sie denken. Denn beim letzten Mal haben wir gehört, dass Stephanus vor dem Hohen Rat zitiert wird oder befohlen wird, weil der Vorwurf im Raum steht, er hat Mose gelästert, das Gesetz, den Tempel und letztlich Gott selbst. Und diese drei Worte fordern heraus, eine Antwort zu geben auf diese Anklage. Und jetzt ist er herausgefordert. Ich habe es letztes Mal gesagt, die Leute, die jetzt dastehen, 70, so viel vielleicht ein bisschen weniger als hier, die wollen sich alle nicht mehr überzeugen lassen, die sind eigentlich in ihrer Meinung schon klar. Trotzdem darf er etwas sagen und es erfolgt seine Verteidigungsrede. 53 Verse, darum habe ich geschrieben, ich hoffe, ihr habt es gemacht, mal reinzugucken, damit ihr wisst, ich kann die nicht alle jetzt vorlesen, das würde die Predigt sprengen, ich kann auch noch nicht auf jeden Vers eingehen. Die Predigt von dem Stephanus ist länger als jede Predigt von Paulus oder Petrus, die wir erhalten haben, also nur die Bergpredigt von Jesus ist länger. Wenn man die liest, denken manche Leute im Vorhinein, Mann, ist das vielleicht langweilig, die ganze Geschichte ist. Manche denken, die Antwort passt gar nicht zu der Frage, die gestellt wurde. Wer so denkt, der irrt, denn eigentlich ist es eine ganz geniale, tolle Predigt, die für die, die vor ihm sitzen, genau richtig ist. Eine kraftvolle Botschaft, ich kann nur schwerpunktmäßig die drei Hauptgedanken, so wie ich sie verstanden habe, herausgreifen, damit man sieht, wie genial die Antwort von Stephanus auf die Anklage ist, der Ankläger. Der erste Gedanken habe ich überschrieben, der Tempel und Gottes Gegenwart. Also wir erinnern uns, man hat ihm vorgeworfen, er würde den Tempel missachten und den Tempel nicht ernst nehmen. Die Juden schätzen den Tempel zum einen natürlich, weil Gott versprochen hat, im Tempel gegenwärtig zu sein. Also der wohnt da nicht, aber man kann ihn dort finden. Er hat versprochen, seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und er begegnet seinem Volk. Dann war das natürlich auch künstlerisch noch besonders wertvoll, aber der Hauptgedanke war, dort kann man Gott begegnen. Alles gut, doch dann wurde es für manche Israeliten falsch. Die haben einen falschen Schluss daraus gezogen. Manche haben nicht nur gefolgert, dass Gott dort gegenwärtig ist, die haben gesagt, Gott wohnt da. Das ist seine Heimat. Und wenn Gott da wohnt im Tempel, dann gehört er zu Israel. Ne, damals gab es schon MIGA, Make Israel Great Again, alles rund um Israel. Und alle anderen waren sozusagen unwichtig. Für manche Juden war Gott ein jüdischer Gott, der im Tempel wohnt, in Jerusalem lebt. Ein Gott, der hauptsächlich für Israel da war und nicht für alle Menschen und der auch nicht überall wohnt. Und Stephanus, der muss jetzt dagegen argumentieren. Das tut er mit Beispielen aus der Heilsgeschichte Israels. Denn darum fängt, du hast es schön gesagt, er fängt bei Alpha an, hört bei Omega auf. Die ganze Geschichte Israels fasst er zusammen, um deutlich zu machen, das war schon immer anders, als ihr gedacht habt. Er beginnt mit Abraham. Wenn du einmal weiterklickst, dem Stammvater Israels, in sieben Versen von 2-8 spricht er von Abraham, erzählt die Geschichte. Und der wichtigste Vers darin ist eigentlich Vers 2. Da heißt es, unser herrlicher Gott erschien unserem Vorfahren Abraham. Und jetzt kommt es, in Mesopotamien, ehe er nach Haran zog. Da sagt Stephanus, Gott war im Ausland, genauso wie in Kanaan, wie jetzt in Israel. Im Ausland erschien er dem Abraham, als er noch Heide war, als er noch andere Götter angebetet hat. Er führte ihn nach Haran und später nach Israel. Und dann erzählt er, dass Abraham die Zusage bekommt, das Land einnehmen zu werden, aber er selber hat Zeit seines Lebens kein einziges, er war nie Herr über das Land, die Verheißung gilt seinen Kindern. Dann schildert er als Zweiten den Josef. In den Versen 9-16 berichtet er von Josef und das Wichtigste findet man in Vers 9 und 10. Da heißt es, die Söhne Jakobs verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten, doch Gott ließ ihn nicht allein und rettete ihn aus seiner Not. Der Stephanus macht das ganz geschickt. 6-mal wiederholt er ganz deutlich das Wort Ägypten, damit es jeder Jude verstanden hat, der zuhört. Gott war in Ägypten bei dem Josef. Der war nicht beschränkt auf ein Land. Also, obwohl Josef dann Sklave war, dann schildert er die ganze Geschichte, wie er zum zweitmächtigsten Mann nach dem Pharao wird, wie er zum Retter wird für das Volk in Ägypten, die er vor der Hungersnot bewahrt, und wie er für sein eigenes Volk zum Retter wird, die nach Ägypten kommen und dort die Hungersnot überleben können. Und als Nächstes schildert er Mose. Dort in der Sklaverei, also erst waren sie dort als Gäste, dann kam ein neuer Pharao, der hat das Volk versklavt. Und als das Leiden der Israeliten am größten ist, im Ausland, in Ägypten, wurde Mose geboren, der von Gott bestimmte Retter. Und dann beschreibt er das Leben von Mose, wie wir es auch kennen, in 3 Blöcken von je 40 Jahren. Die Zeit in Ägypten, die Zeit in der Wüste und die Zeit, wie er dann das Volk durch die Wüste ins verheißene Land führt. Dazu hat Dwight Lyman Moody einmal schön geschrieben, Mose verbrachte 40 Jahre damit zu denken, er sei jemand, nämlich als er aus eigener Kraft versucht hat, seinem Volk zu helfen, was nicht geklappt hat. 40 Jahre damit zu lernen, dass er niemand war, der beim Pharao aufgewachsen ist, wurde Schafhirte in Midian und 40 Jahre damit zu entdecken, was Gott mit einem Niemand tun kann. Denn jetzt kommt es, denn Gott begegnet Mose auch an einem unerwarteten Ort, nämlich da, wir lesen es in Verse 30 und 32, da erschien Mose in der Wüste am Berg Sinai, liegt auf der Halbinsel Sinai, ein Engel in den Flammen eines brennenden Busches. Und dann sagt Gott, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir kennen die Geschichte, Gott befiehlt ihm dann die Sandalen auszuziehen und sagt, denn du stehst auf heiligen Boden. Und der Sinai lag oft nicht in Israel, gab ganz wenige Zeiten, wo er mal zu Israel gehörte. Das war Ausland, Grenze zu Ägypten. Da lag der Sinai, da lebte der Mose in Midian als Hirte, da ist er ihm begegnet. Und diese Aussage ist entscheidend. Da, wo Gott ist, da ist heiliges Land. Da muss man die Schuhe ausziehen. Nicht in Israel unbedingt. Das kann in Ägypten sein, an einem ganz anderen Ort. Wo Gott ist, ist das Land heilig. Und dann schildert er zuletzt, wenn du weiterklickst, David und Salomo, er berichtet, wie dann eben Josua mit der Bundeslade in das verheißene Land einzieht. Dann schildert er so ein bisschen, was alles passiert ist. Und dann berichtet er, wie David einen Tempel bauen will, es nicht darf, erst Salomo den Tempel baut. Aber er macht deutlich, dass niemand, weder David noch Salomo, davon ausging, dass Gott wirklich im Tempel wohnt, dass er da lebt und sonst nirgends. Man kann das nachlesen. Der Salomo hat es verstanden, als er den Tempel einweiht, sagt Salomo selbst in 1. Könige 8, Vers 27, der höchste Himmel kann dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich errichtet habe. Also er wusste, Gott hat versprochen, man kann mich dort treffen, aber Gott hat nie gesagt, ich lebe da und nur da. Das hat er nicht gesagt. Dann zitiert Stephanus in diesem Text aus Jesaja 66, wo eben auch nochmal deutlich wird, dass Gott nicht in einem Bauwerk wohnt, das von Menschenhand gemacht ist. Also Stephanus macht eins ganz deutlich. Ihr Israeliten habt das Volk Israel zu Unrecht eingeengt auf einen Ort, dass er nur da scheinbar zu finden sei. Und er sagt, der Tempel ist sicher das Symbol der Gegenwart Gottes, aber es ist nicht das Gefängnis seines Wesens. Der ist da nicht eingesperrt, der gehört da nicht nur dahin. Er sagt, Gott ist auf keinen Ort zu beschränken. Der ist der Herr der ganzen Welt. Es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht sein kann, wenn er das möchte. Und wir Christen wissen, dass Gott ganz besonders ist in den Herzen der Menschen, die mit ihm leben durch den Heiligen Geist. Das ist das Schöne, dass Gott das uns extra nochmal deutlich macht. Der Paraklet, der Tröster, das kann man übersetzen, der eine an deiner Seite. Gott wohnt nicht hier oder in Israel im Tempel. Der ist der eine, der mit uns geht, an unserer Seite ist. Der Tröster, eine wunderbare Zusage. Wenn wir den ersten Punkten zusammenfassen, was können wir mitnehmen für uns? Vielleicht das, was Bernhard von Clairvaux gesagt hat. Das finde ich sehr schön, hatte ich auch hier schon mal erwähnt. Denk daran, wo immer du dich niederlässt, er, also Gott, ist schon da. Der dich getragen, geprägt, geführt und befreit hat, er ist schon dort. Der dich in ungeahntes Neues führt, er ist schon dort. Geh mit ihm, erfahr ihn, wie du es nie geglaubt, er ist schon dort. Geh, du bist nicht verlassen, der Herr zieht mit. Also vielleicht ist das eins der Zitate, was ihr aus dieser Predigt mitnehmen könnt. Gott ist bei mir und der ist nicht auf einen Ort beschränkt. Und das finde ich sehr tröstlich und hilfreich. Wer mal hinter so eine OP-Tür gehen musste, als der, der auf dem Tisch liegt, der weiß, wie gut es ist, dass Gott mit durch die Tür darf. Alle anderen, die nicht operieren, müssen draußen bleiben. Aber dein Gott geht mit hinter die Tür und er ist bei dir, finde ich sehr tröstlich und sehr hilfreich und auch in anderen Situationen. Der zweite Gedanke, den wir aus der Predigt hören, das Gesetz und Gottes Treue. Also die zweite Argumentationslinie wendet sich eben in den Vorwurf, dass Stephanus Mose schlecht über Mose geredet hat und damit auch schlecht über das Gesetz. Und jetzt macht Stephanus was ganz deutlich. Ich grenze mich gar nicht von Mose ab. Im Gegenteil, er betont die Bedeutung von Mose. Der längste Abschnitt in seiner Predigt geht über Mose, interessanterweise. Und er sagt, dass er großen Respekt vor Mose hat. Zum Beispiel in Vers 38 sagt er, Mose, empfing Worte des Lebens, um sie uns weiterzugeben. Und dann sagt er in Vers 37, dass es Mose war, der vom Kommen des Propheten spricht, der eben dann Jesus sein wird. Also sechsmal sagt er, dieser Mose, dieser Mose, dieser Mose, positiv, dass es auch jeder versteht. Und er sagt, die Respektlosigkeit gegenüber Mose kommt nicht von den Christen, sondern vom Volk Israel selbst. Und das zeigt er ihnen auch aus der Geschichte von Israel. Er sagt, das eigene Volk war es gewesen, die zum Beispiel von Mose zuerst gar nichts wissen wollten als Erretter. Die Mose von sich weggestoßen haben, gesagt, wer bist du schon, dass du zum Richter über uns werden willst? Sie wollten ihm nicht gehorchen, sie sehnten sich zurück nach Ägypten und wurden sogar Götzendiener. Stellt euch vor, Mose ist auf dem Berg, empfängt die 10 Gebote, ist 40 Tage weg. Und was machen die Leute, die unten warten? Während Mose die Gesetze empfängt, heißt es dann in Apostelgeschichte 7, Vers 40, was sie zu Aaron sagen, dem Bruder von Mose: Mach uns Götter, die vor uns hergehen können, denn wir wissen nicht, was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Und die haben gedacht, 40 Tage, der kommt nicht zurück. Vielleicht ist ihm was passiert. Sie wollten auf jeden Fall nicht mehr warten und machen sich eigene Götter, das goldene Kalb. Und Stephanus macht deutlich, der Götzendienst, den ihr anprangert, uns zuschreibt, der begann beim Volk schon in der Wüstenwanderung. Schon da haben sie angefangen, Götter zu verehren. Schon damals war das Volk im Herzen rebellisch und hat sich fremde Götterbilder gemacht. Er zitiert ein Wort aus Amos, das ist eigentlich ein ziemlicher Hammer, was auch schon Amos ziemlich heftig dem Volk gesagt hat. Nämlich sagt er in Vers 43, ist ein Zitat aus dem Alten Testament: Ihr nahmt das Zelt des Moloch mit und das Sternbild des Gottes Räfan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Also nicht die Stiftshütte war dieses Zelt von dem Moloch. Die hatten scheinbar noch andere Götter mit auf die Reise genommen. Und während sie unterwegs waren und mit der Stiftshütte Gottesdienst gefeiert haben, hatten sie nebenher noch so ein paar andere Dinge am Laufen. Das nennt man Synkretismus, Religionsvermischung. Das Beste aus allen Religionen packen wir zusammen und das leben wir. Und sagt, so war das Volk Israel schon in der Wüste. Das wirft er ihnen vor. Und er sagt, eure Rebellion, die hat sich durchs ganze Alte Testament vollzogen, also wie wir als Volk Israel gelebt haben. Er sagt in Apostelgeschichte 7, Vers 52 diesen Satz: Nennt mir nur einen einzigen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die jüdische Tradition, das ist jetzt nicht biblisch belegt, aber das ist, was Juden in der Tradition glauben, dass zum Beispiel die großen Propheten im Alten Testament umgebracht wurden, dass zum Beispiel Jeremia zu Tode gesteinigt wurde und dass Jesaja in 2 Teile zersägt wurde, und zwar deshalb, weil sie den Menschen zu deutlich Gericht angekündigt haben, dass sie auf dem falschen Weg sind. Man kann nachlesen im Alten Testament, viele andere Propheten im Alten Testament erlebten das gleiche Schicksal. Die wurden vom eigenen Volk verfolgt, ins Gefängnis gesperrt, geschlagen, misshandelt. Das Volk, das so bevorzugt ist, sagt Stephanus, das wollte Gott nicht gehorsam sein. Und er sagt, diese Geschichte ist nicht neu. Das zieht sich durchs ganze Alte Testament. Und jetzt kommt das Schöne, das wird in dieser Erzählung auch deutlich, dass Gott anders ist als sein eigenes Volk. Dass Gott festhält an seinem Volk, trotz all diesem, was da noch gelaufen ist, was nicht in Ordnung war. Dass Gott gnädig ist mit seinem Volk, ihm nachläuft, wie jemand, bei dem die Frau fremd geht. Dieses Bild wird auch im Alten Testament gebraucht. Und Gott läuft ihr nach und will sie immer wieder gewinnen und sagt, kehr um, du bist auf dem falschen Weg. Du kannst nicht so weitermachen. Trotz allem Widerstand und Götzendienst geht Gott seinem Volk nach. Lest mal die Predigt nochmal, wer der Handelnde ist. Und es wird immer deutlich, wenn es positiv ist, ist immer Gott der Handelnde. Da wird deutlich, Gott ist der, der seinem Volk erschienen ist. Er hat zu seinem Volk gesprochen. Er hat Propheten gesandt. Er hat verheißen. Er hat bestraft. Er hat befreit. Das Fazit ist, dass Stephanus sagt, Gott ist treu. Wir waren es nicht. Er nimmt sich da gar nicht raus. Wenigstens am Anfang nicht. Sagt er, wir als Volk waren untreu gewesen. Gott war treu. Und das ist Schöne. Das gilt bis heute. Gott ist treu, selbst wenn wir das manchmal nicht hinbekommen, lädt er uns ein, umzukehren und sagt nicht einfach, jetzt ist gut. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, mit dem ich das deutlich machen möchte. Der Geysir Old Faithful in Yellowstone Park in den USA. Wenn man da ist, der kann bis zu 60 Meter hoch Wasser schießen. Und das Schöne ist, seit Menschengedenken, solange man das weiß, macht er das in einer bestimmten Regelmäßigkeit. zwischen 30 und 120 Minuten kommt immer Wasser. Ihr könnt euch also hinstellen, die Uhr stellen und innerhalb von 2 Stunden passiert was. Der Schnitt liegt, glaube ich, bei 91 Minuten. So ist der Durchschnitt. Dann sprudelt das Wasser raus. Und das finde ich so schön als Bild der Treue Gottes, dass Gott treu ist. Man weiß nicht genau wann, ob zwischen 30 und 92 Minuten oder einem Tag. Und bei Gott sind ja leider 10.000 Jahre, 1.000 Jahre wie ein Tag. Das kann noch länger dauern. Aber so regelmäßig wie so ein Vulkan, dieser Geysir sein Wasser sprudelt, ist Gott treu und wird handeln. Noch regelmäßiger als der Geysir das ist, kann man sich darauf verlassen, dass Gott handelt. Das zweite schöne Bild, der Regenbogen, ist da noch drauf. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Das Zeichen der Treue Gottes, nachdem das Volk, also nach der Sintflut, bekommt Noah diesen Noah-Bund. Und das ist der Vertrag sozusagen, dass den Bund, den Gott mit den Menschen schließt, dass er die Menschheit nicht mehr vernichten wird. Gott malt seine Treue in den Himmel. 7 Farben sind das, so ist der originale Regenbogen. Und die 7 steht auch für die Vollständigkeit, die Heiligkeit Gottes, für die Vollkommenheit der Treue Gottes. Wenn ihr den Regenbogen seht, denkt wieder neu mal dran, Gott ist treu, das hat er in den Himmel gemalt, damit man es wirklich vor Augen hat. Das gilt seinem Volk Israel und das gilt auch dir und mir, dass Gott treu ist. An der Treue Gottes wird unserem Leben nicht mangeln. Die Frage ist, was wir damit tun. Aber wir sind eingeladen, mit Gottes Treue zu rechnen. Jetzt der dritte und letzte Gedanke, das Urteil Gottes und die Folgen. Bisher hat Stephanus indirekt das Volk angeklagt, mit der Geschichte. Stillschweigend hat er sozusagen eine Verurteilung des Verhaltens der Juden, indem er die Geschichte geschildert hat. Und jetzt wird aus der stillschweigenden Anklage eine ganz deutliche Anklage. Jetzt müssen wir an diesen Latimer denken, den englischen Prediger. Man könnte sagen, Stephanus, das hätte man anders sagen können. Aber Stephanus weiß, ich stehe hier vor Gott und Gott hat ihm diese Worte gesagt und er muss sie sagen, ob er jetzt will oder nicht. Und jetzt sagt er diese Worte, die muss ich lesen, 51 bis 53. Stellt euch vor, 70 Leute, die führenden jüdischen Leiter vor ihm und sagt, ihr seid halsstarrig, ihr seid nicht am Herzen beschnitten, eure Ohren sind taub für Gottes Stimme. Ständig widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, ihr genauso wie damals eure Väter. Gab es jemals einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben? Stets haben sie die getötet, die das Kommen des Gerechten vorausgesagt haben. Und jetzt seid ihr zu Verrätern und Mördern an ihm geworden. Dabei habt ihr das Gesetz sogar durch Vermittlung von Engeln empfangen, aber ihr habt es nicht befolgt. Irgendwie schon hat das was von Ironie. Ne? Der verurteilt, also angeklagt ist, der dreht jetzt sozusagen das um und jetzt sind plötzlich die Ankläger die Angeklagten. Er sagt, ihr seid es. Der hat den Mut, das so zu sagen. Wenn man sich seine Anklage anschaut, das ist schon heftig. Wir fangen mal an, halsstarrig. Das sind Menschen, wenn ihr schon mal einen steifen Nacken hattet, das sind Menschen, die ihren Kopf nicht mehr drehen können, die so festgefahren sind in die Überzeugung, dass sie es nicht mehr schaffen, mal irgendwie einen anderen Blickwinkel einzunehmen. So nennt ihr es. Bei denen ist keine Korrektur mehr möglich. Selbst Gott tut sich schwer. Die Gefahr ist, wenn man das auf uns übertragen will, das Problem der religiösen Leiter waren ja, man kann Systeme, Regeln, Traditionen so wichtig nehmen, dass selbst Gott schwer hat, manchmal da durchzukommen. Das kann auch für uns eine Gefahr sein. Man muss sich selber prüfen, liebe ich Gott oder mein System? Es gibt immer noch Richard Rohr, der hat das mal schön formuliert mit einem Zitat. Er hat das mal so gesagt, die Religion ist einer der sichersten Orte, um sich vor Gott zu verstecken. Man kann in seinem religiösen Leben so gefangen sein, dass Gott gar nicht mehr die Möglichkeit hat zu sagen, ey du, was du da machst, ist vielleicht nett, aber das will ich gar nicht, das ist falsch oder du musst was anderes tun. Man kann also so feststecken und das sagt der Stephanus zu diesen religiösen Leitern, ne? Ihr seid halsstarrig. Das zweite, Sie sind Unbeschnittene des Herzens und der Ohren. Unbeschnitten waren Heiden. Er sagt, ihr seid eigentlich, ihr lebt wie Heiden. Ihr seid in Bezug auf euer Herz und was eure Ohren betrifft, seid ihr Heiden. Ihr seid taub für das, was Gott euch sagen will. Ihr lebt wie Heiden. Viel Schlechteres hätte man, also aus ihrer Sicht, der Angeklagten, viel Schlechteres hätte man ihnen kaum sagen können. Aber es wird noch besser. Sie widersetzen sich ständig dem Heiligen Geist. Das ist absichtlich so formuliert. Ständig heißt nicht, das passiert mal unabsichtlich so. Ständig heißt, das ist ihre Lebenshaltung. Das passiert immer wieder. Und widersetzen heißt, die leben wirklich in Rebellion. Ständig in Rebellion gegen Gott, sagt ihr. So seid ihr. Kann sich vorstellen, die haben sich sicher gefreut. Nein, haben sie nicht. Dann Punkt D. Sie sind genauso wie ihre Väter. Wisst ihr, das Schöne in der Predigt ist, im ersten Teil, wo Stephanus das Volk Israel schildert, spricht er immer von unsere Väter. Da nimmt er sich selber mit rein. Unsere Väter haben Gott eben nicht, sind ihm nachgefolgt. Und hier wechselt er plötzlich das Pronomen von unsere Väter in eure Väter. Ganz geschickt. Und dann sagt er, es gibt also eine Trennung im Volk Israel zwischen denen, die Gott ernst nehmen und denen, die es nicht tun. Und darum nimmt er sich jetzt nicht mehr mit rein und sagt, eure Väter haben sich Gott widersetzt. Wir achten die Geschichte, die Gott mit seinem Volk hatte. Und jetzt kommt es eigentlich, sie sind zu Verrätern und Mördern geworden. Die schlimmste Anklage, die man ihnen sagt, er sagt, also eure Vorfahren haben die Propheten getötet und umgebracht, sagt, und ihr habt den Messias getötet, den Verheißenen habt ihr umgebracht. Man kann das kaum noch steigern. Und darum ist seine Schlussfolgerung, sie haben das Gesetz nicht befolgt. Er sagt ihnen, ihr habt euch ständig mit dem Gesetz gebrüstet, aber ihr habt es eigentlich immer wieder gebrochen. Und Stephanus sagt nicht, ich habe mich respektlos gegenüber Mose und dem Gesetz verhalten, sondern ihr. Und damit ist eine gute Tradition, denn das Gleiche hat Jesus gesagt. Jesus hat in Johannes 5 das Gleiche gesagt mit anderen Worten, in Vers 45 bis 47. Da sagt er den Schriftgelehrten, es ist einer, der euch anklagt, Mose, interessanterweise Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glaubtet, würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Also Stephanus sagt, ihr beschuldigt mich der Gotteslästerung, aber ihr selbst lästert Gott. Ihr seid es, in deren Leben Dinge nicht in Ordnung sind. Es gibt Predigen, die ich lieber predigen würde, wenn ich Stephanus wäre, aber er fühlt sich genötigt, wahrscheinlich hat Gott ihm das so deutlich gemacht, das sagen zu müssen. Manchmal hat Gott eine klare Botschaft, die man auch verkündigen muss. Eine Predigt muss nicht immer allen Leuten schmecken. Martin Luther hat es netter gesagt oder deutlicher. Die Predigt soll nicht sanft dahinstreichen, dass sie niemand wehe tue, denn das Wort Gottes ist ein Krieg, ein Sturm, ein Aufruhr, ein Fall, ein Anstoß, eine Pest, ein Schwert, ein Zorn, ein Tod und dazu eine Kraft, welche nicht bloß sanft dahingeht, sondern greift an und dringt durch. Das hat der Stephanus gemacht. Aber eins ist ganz wichtig, es wird ja Stephanus beschrieben in Kapitel 6 als voll des Heiligen Geistes. Am Anfang des Kapitels, das habe ich nicht genannt, nennt er die Zuhörer, das waren nur Männer, ihr Brüder und ihr Väter, er achtet sie in ihrer Anrede. Wenn Stephanus die so beschuldigt, dann tut er das nicht von oben herab, nach dem Motto, ihr Idioten, hättet ihr mal besser aufgepasst, sondern wenn Stephanus predigt, dann tut ihm diese Predigt selber weh. Wenn man merkt, eigentlich möchte ich euch das nicht sagen, aber ich muss es euch sagen, weil ihr so schräg daneben liegt. Und das macht eigentlich einen großen Unterschied, wie man predigt. Ich fand eine nette Erzählung von einer Gemeinde, die ihren Pastor entlassen hat. Dann fragt jemand, warum, und dann sagt er, der Pastor sagt uns ständig, wir würden in die Hölle kommen, wenn wir nicht an Jesus glauben. Und dann sagt er, was sagt euer neuer Pastor? Der sagt das Gleiche, dass wir in die Hölle kommen, wenn wir nicht an Jesus glauben. Ja, wo ist jetzt der Unterschied? Und dann sagt die Antwort, ja, unser erster Pastor, wenn der das gesagt hat, dann hat es immer so ausgesehen, als würde er sich freuen, wenn er das sagen kann. Und beim zweiten Pastor hat man gemerkt, ihm bricht das Herz, ihm tut es selber weh, was er sagen muss. So kann man sich den Stephanus vorstellen. Diese Botschaft, da war keine Schadenfreude dabei, sondern wirklich der Aufruf zur Umkehr. Der wollte seine Mitbrüder eigentlich immer noch gewinnen, auch wenn die Botschaft so deutlich war, dass die Möglichkeit klein geworden ist bei der Klarheit. Aber er möchte, dass sie den Erlöser kennenlernen, nicht ihre Religion, ihr Glaubenssystem. Und er lädt sie indirekt nochmal ein zur Umkehr. Ich möchte Mut machen bei einer Predigt, auch wenn dich mal was ärgert, nicht gleich dich über den Pastor zu ärgern. Vielleicht hat der Pastor ja ausnahmsweise mal recht, könnte ja sein. Dass man auch mal fragt, wenn ich mich ärgere, es kann auch der Pastor daneben liegen, das will ich nicht sagen. Aber zuerst mal fragen, wenn ich mich geärgert habe, vielleicht will Gott mir heute was sagen. Und es könnte durchaus sein, dass Gott das auch mal benutzt durch etwas, was einem wehgetan hat. Dass man sagt, warum hat er mir das so deutlich vom Kopf geknallt? Oder wer hat ihm erzählt, dass ich das so und so handhabe? Dann kann das auch mal ein Aufruf sein von Gott zum Umkehr. Und manchmal kann auch der Pastor falsch liegen, das will ich nicht ausschließen. Aber es ist gut, wenn man sich Gottes Wort öffnet und sich der Schärfe auch seines Wortes unterstellt, denn Jesus selber sagt, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, ein Richter der Gedanken, der Sinne und des Herzens. Ich komme zum Schluss. Wir haben also gehört, dass Stephanus uns daran erinnert, dass Gott nicht an einen Ort gebunden ist. Gott ist keine Lokalgottheit, wie manche Israeliten das vielleicht gedacht haben, sondern durch seinen Geist ist Gott da, wo seine Kinder sind. Und das gilt dir und mir, das ist sehr tröstlich. Da, wo du hingehst, Gott wird mit dir unterwegs sein. Vielleicht wird er dir manchmal sagen, jetzt stopp oder weiter, aber er ist der, der mit dir unterwegs ist. Und wir haben gehört, dass das Gesetz im Alten Testament die Menschen genauso wenig gerettet hat wie im Neuen Testament. Das wollte Stephanus den Leuten deutlich machen, sondern es hat eigentlich nur klarer gezeigt, dass die Menschen Sünder sind und Gnade brauchen. Und wir, du und ich, wir leben von dieser Gnade Gottes und seiner Treue. Und denkt dran, wenn ihr nächstes Mal einen Regenbogen seht, von Gottes Seite aus ist das deutlich und klar und zum Sehen. Und daran dürfen wir uns festhalten. Der lädt uns immer wieder ein zum Umkehren. Und er wird nicht irgendwann sagen, jetzt ist gut, es war zu viel, sondern er freut sich, wenn wir uns an ihm festmachen. Und das Letzte möchte ich euch mitgeben, dass man auch kritisch bleibt gegenüber seinen Glaubensüberlegungen, gegenüber den Systemen, Traditionen oder Regeln, die wir brauchen, die wichtig sind, aber die dürfen nicht Gottes Platz einnehmen. Die helfen uns ja, unsere Beziehung zu leben. Aber Gott ist der, der eine Beziehung mit uns will, und er lädt uns ein, dass wir uns mit ganzem Herzen zuwenden. Und dazu möchte ich uns einladen, indem ich noch mit uns bete. Herr, wir danken dir für diese Predigt des Stephanus. Wirklich lang und viel Geschichte, aber es steckt für uns viel Wahrheit drin, die wir auch heute noch brauchen. Ich danke dir, Herr, dass du nicht ein Gott bist, der nur im Tempel in Israel wohnt, sondern ja, der hier ist, direkt heute bei uns im Gottesdienst, der bei seinen Kindern sogar im Herzen wohnt. Du bist der eine an unserer Seite, das ist sehr tröstlich, Herr. Egal, wo ich hinkomme, ich muss da nicht alleine hingehen, sondern du bist an meiner Seite. Ja, was können wir Besseres wissen und glauben als der, dass du bei uns bist, das tröstet und stärkt. Und ich danke dir, dass du uns an der Hand hältst. Das Zweite, was der Stephanus uns so deutlich gemacht hat, ist, dass du treu bist. Herr, du siehst, wir sind manchmal wie das Volk Israel, da ist manchmal vieles nicht so, wie es sein soll. Wir fallen auch immer wieder auf die Nase. Manchmal mag da auch synkretistisches Zeug drin sein, Vermischung von fremden Religionen und Denkweisen oder dass wir immer wieder in alte, schlechte Gewohnheiten zurückfallen. Aber ich danke dir, dass du der treue Gott bist. Das hast du gegenüber deinem Volk gezeigt durch die ganze Geschichte. Und du lädst uns ein, zu dir umzukehren. Selbst wenn wir untreu sind, dürfen wir wiederkommen, weil deine Arme offen sind und du uns einlädst, an dir festzumachen. Und ich danke dir für das Dritte, was wir gehört haben. Ja, dass du möchtest, dass wir uns ganz an dir festmachen, dass wir sicher Regeln, Traditionen, Systeme brauchen, aber dass sie kein Ersatz sein können für die lebendige Beziehung mit dir. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns da auch immer wieder selber prüfen. Und ich danke dir, dass manchmal dein Wort, wie bei den Schriftgelehrten damals, so klar ist, dass es Menschen herausfordert und so ein bisschen auf den Pott setzt, dass man sich entscheiden muss, wie man damit umgeht. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist. Und wenn du uns mal so anrührst oder triffst, dann ist es zu unserem Guten. Und ich danke dir, Herr, dass das auch für uns gilt. Und gib, dass wir dann auch die Offenheit haben, wenn du uns triffst, mit dem, was wir hören, dass wir dann auch wirklich umkehren und uns wieder ganz an dich klammern und mit dir unterwegs sind. Danke für deine Einladung. Danke, dass auch der Hohe Rat damals diese Einladung gehört hat, auch wenn sie die Einladung ausgeschlagen haben. Aber ich danke dir, dass du trotzdem auch bis heute noch Menschen einlädst, umzukehren und mit dir zu leben. Ja, du möchtest, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Und dafür danke ich dir. Wir wollen dich loben und preisen. Amen.